Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 39. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex
Hallo.
und der Jesus.
Hadi, hallo.
Spanische Tor, nein, andersrum, spanische Stürmer sind so ein bisschen zu clever für so einen deutschen Mittelklasse-Torwart, oder Jesus?
Ich fürchte ja. Ich glaube ja. Ich fand es ja gut, dass irgendwie meine Landsleute wenigstens für Schalke getroffen haben. Es hätte auch ruhig jetzt beim nächsten Spiel von denen sein können. Musste nicht letzte Woche sein, aber. Ja, so ist es mit unseren Granaten im Tor.
Ja, aber der war doch völlig Anfänger, oder? Also, das musst du doch schon in der kleinsten Jugend gelernt haben. Als Torwart guckst du erstmal, ob da noch irgendwo einer um dich rumsteht.
Ich kann es ja auch verstehen, am Anfang wollte er das Spiel schnell machen, das hast du ja auch gesehen, er ist direkt nach vorne, aber als er dann gemerkt hat, dass überhaupt keiner anspielbar ist und dass er das Spiel nicht schnell machen kann, ist er ja da stehen geblieben und hat dann weiter rumgeguckt. Der hat es ja noch rausgezögert. 5, 6 Sekunden. Und da kann man schon noch mal nach links oder nach rechts gucken, aber der hat ja nirgendwo hingeguckt. Also das war echt selten dämlich.
Ja, das Schlimme war, das war ja so eine Situation, wo du irgendwie vorm Fernseher hockst und irgendwie deinen Fernseher anbrüllst, von wegen, dreh dich um, dreh dich um. Ja, und dann war es aber auch schon wieder zu spät.
Ich meine, der Raoul muss das ja irgendwie im Urin gehabt haben, dass der so einen Bock schießt. Der ist ja extra, als der, sag schon, Fährmann sich nach vorne bewegt hat, extra nochmal so einen halben Schritt nach hinten gegangen, damit man ihn auch ja nicht so aus dem Augenwinkel direkt sieht. Also, irgendwas scheint er da ja schon gefühlt zu haben, dass da was geht.
Ich meine, du schießt nicht irgendwie 300 Tore für Real Madrid einfach so. Also ich meine, er ist halt schon ausgebufft, was natürlich auch echt klasse gemacht war von ihm. Er ist genau in dem Moment hin, wo Fährmann ausholt und in dem Moment ihn natürlich trifft, dass es einen Elfmeter gibt. Also nicht irgendwie, was weiß ich, nimmt einen Ball weg, legt ihn sich dann irgendwie noch zu weit vor oder sowas, sondern halt genau in der Situation. Und ja, dann war er halt selten dämlich.
Ja gut, aber in dem Moment dann auch unvermeidlich. Ich meine, was soll dann anderes machen? Darauf hoffen, dass er, wie du sagst, den Ball sich zu weit vorlegt. Das ist bei so einem Stürmer von dem Kaliber auch eher unwahrscheinlich. Also
Nee,
dann.
er konnte ja, das Ding ist ja, er konnte ja ihn gar nicht anders, er konnte gar nichts anderes machen, weil in dem Moment, wo er den Ball gehabt hat, war ja Fährmann schon so in der Ausholbewegung, um den Ball nach vorne zu schlagen, dass er ihm einfach in die Beine treten musste.
Ja
Also.
gut, wobei, wenn man sich die Wiederholungen anguckt, Fährmann dann schon zu so einer klassischen Beinschere nochmal mit dem anderen Bein dazu ausgeholt hat, also.
Ich glaube, der hat sich auch gar nicht viel dabei gedacht. Der war so überrumpelt von der Situation, das hast du auch am Gesichtsausdruck gemerkt. Der wusste in dem Moment, glaube ich, gar nicht, wie ihm geschah.
Nee, ich glaube auch gar nicht, dass er das heute schon in irgendeiner Art und Weise weiß, was da passiert ist. Ich hoffe, dass ihm irgendeiner danach auch nicht den Hintern versohlt hat.
Also ich glaube, er wird sich schon selber genug in den Arsch gebissen haben, aber das Ding, das geht in die Geschichte ein. Also das wird sowohl dem Fährmann ewig angelastet werden und dem Raoul ewig auf die Fahne geschrieben werden.
Ja, das wird halt so ein legendäres Ding, irgendwie wie hier Pieblitzer, als er das Ding auf den Kopf gekriegt hat, wirst du die Szene auch in 20 Jahren noch im Bundesliga-Rückblick 2011 tausendmal sehen. Ja, ist halt das Ding. Aber sehen wir es mal positiv, ich glaube, es wird ihm nie wieder passieren.
Ich freue mich schon auf diese Tradition zum Anfassen-Geschichten, die FIFA da immer macht, wo es ja jetzt 2009 dann 10 Jahre Übersteiger gab. Dann gibt es dann 2021 10 Jahre den Fährmann-Bock und den Torrekord. Tor aus 73 oder 74 Meter Entfernung, da waren sie sich jetzt nicht so ganz einig. Die einen sagen 73, die anderen sagen 74. Also gehen wir mal davon aus, dass es irgendwo dazwischen war. Auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aus 5 Metern kriegen wir kein Eigentor auf die Reihe, aber aus 73 Metern schaffen wir es irgendwie, das Ding über den aktuell besten Torhüter Deutschlands ins Tor reinzukriegen. Also kurios.
Ja, ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie die Saison ausgeht. Also wenn wir tatsächlich absteigen sollten, dann wird die Szene vom Fährmann mit Sicherheit so eine Art ja, Bildnis für den Abstieg werden. Also die wird immer wieder rangezogen werden. Sollten wir es aber noch schaffen, dann kann genauso gut dem Zarvelas sein Tor rangezogen werden, als Beispiel dafür, mit wie viel Glück und was für einem phänomenalen Können sich die Eintracht oben gehalten hat.
Ja, das war aber auch schon die beste Szene in dem ganzen Spiel von uns, oder?
Das Schlimme ist, es war ja auch die einzige Szene, wenn du so willst. Also, das war ja wieder so ein Spiel, wo eigentlich so gut wie nichts los war. Ich meine, im Nachgang, so die ganzen Ja, Verantwortlichen fanden das Spiel ja nicht so schlecht, also wobei wohl Bruchhagen auch nicht so gut drauf war, aber Skibbe hat das Spiel ja noch relativ schön geredet. Für mich war das so auf einem Niveau wie, keine Ahnung, Lautern, ja, nicht ganz so schlimm, aber es ging schon arg in die Richtung. Und ein anderes Tor hätte meines Erachtens auch gar nicht fallen können. Also wieder an Harmlosigkeit kaum zu überbieten.
Wobei, was man ja sagen muss, nach dem Tor, nachdem es gefallen ist, hast du schon gemerkt, dass ein Ruck durch die Mannschaft durchgegangen ist. Der Einzige, der es nicht gerafft hat, war der Meier, der nach wie vor sämtliche Bälle im 16er und drumherum verstolpert hat. Also danach kamen wirklich mal Szenen, offensive Szenen auch wieder über rechts, weil der Heller dann auch gespielt hatte und mit dem Jungen gar nicht so schlecht zusammengespielt hat. Da kamen tatsächlich Torchancen raus. Aber das hielt auch nur 10 Minuten an. Und nach dem Patzer vom Russ, gut, da war dann alles vorbei. Aber ich meine, wenn du
Ja.
es so willst, war das ein Spiel, kein gutes Spiel, kein schönes Spiel zum Angucken. Und eigentlich hätte so ein Spiel 0-0 ausgehen müssen. Und alle Tore, die gefallen sind, waren, ja, hättest du eigentlich streichen können.
Ja, mit dem 1-1 wäre ich im Grunde auch zufrieden gewesen. Aber ich meine, wir haben ja dann noch irgendwie Glück gehabt. Der Fährmann hat ja dann doch den ein oder anderen Sturmlauf dann doch noch so ein bisschen, zwar auch nicht so, ja, herzschonend, aber zumindest beseitigt erstmal, sage ich jetzt mal.
Wobei
Waren schon zwei
Schalke.
geile Szenen. Also jeweils Stürmer alleine aufs Tor zugelaufen, schon allein vom Fährmann gewesen und ich habe die Dinger jedes Mal drin gesehen. Der hat es echt geschafft, sich richtig lang zu machen und die Bälle jeweils wieder noch wegzufischen. Also das hat er schon gut gemacht, aber
Ja,
das
das meine ich
war.
ja mit herzschonend. Nach dem Bock, den er da vorher geschossen hat, wenn du dann so eine Aktion siehst, da denkst du auch, ne? Deswegen, die machen gleich aus mit einem Ball zwei Tore raus. Also.
Ich weiß nicht, ob er sich das vom Ocker abgeguckt hat, aber wie kann man denn in einem Spiel, wie kann man denn so unterschiedliche Leistungen zeigen? Also der Bock, der war Kreisklassenliga, Kreisklassenniveau. Und ein Teil der Bälle hat er echt weggeangelt, die waren Bundesligareif. Aber es war halt auch Licht und Schatten.
Wobei, so also gerade diese Szenen, wenn irgendwie ein Spieler allein auf ihn zukommt und so weiter, ich meine, da ist er ja schon gut. Und also ich sag mal, es war halt der Bock, der so richtig, der halt eigentlich seine gesamte Saison runterzieht, ja, weil grundsätzlich spielt er ja nicht schlecht. Er spielt halt auch nie überragend oder halt so, dass du sagst, der ist ein perfektes Spiel dabei, weil es sind immer irgendwie zwei, drei kleinere Patzer, kleinere Sachen, Unsicherheiten dabei. Und das ist halt das, was irgendwie ein bisschen. Ja, so ein bisschen seltsam ist.
Ja, also es ist schon nicht das, was man von ihm erwartet hätte. Die Theorie, dass er sich da viel vom Ocker abgeguckt hat, die hatte ich ja, glaube ich, vor 2 Folgen oder irgendwas schon mal aufgestellt, dass er halt weiß, wenn er solche Leistungen zeigt, dass er dann auf jeden Fall aufgestellt wird. Ich meine, gut, durch die Verletzung vom Ocker hat sich das so oder so ja mehr oder weniger erledigt. Der ist ja bis auf den Jungen, den wir da noch auf der Bank sitzen haben, die einzige Alternative, die wir momentan haben. Und er macht ja auch grundlegend die Arbeit nicht schlecht, bis auf so diese 5 Minuten, die halt dann so katastrophal gleich enden müssen.
Nur das Problem ist, gerade so diese 5 Minuten und gerade wenn es 0-0 steht, das sind ja im Prinzip im Moment die tödlichsten Geschichten für uns, weil ich habe immer so das Gefühl, dass die Mannschaft sich zusammenfaltet, wenn sie halt 0-1 hinten liegt. Und das hätte ja auch ruckzuck in dem Spiel wieder passieren können, weil zwischen dann dem 0-1, also sprich dann irgendwie der zweiten, Anfang der zweiten Halbzeit, bis zu diesem Tor aus dem Nichts war ja. Das war ja eine sehr blutleere Vorstellung. Und das ist ja das. So dieses Mal sagen, ja, okay, 1-0 auf Schalke, scheißegal, die haben Champions League gespielt, die sind auch nicht gut diese Saison. Lass uns mal was versuchen. Das fehlt halt leider. Und in der Lage sind wir im Moment nicht. Das heißt, das Wichtigste, wenn wir jetzt nochmal sagen, was wäre so die Taktik, die im Moment wirklich wichtig ist, dann traust mich ja kaum zu sagen. Aber es wäre wirklich so dieses Funkel, die Null muss erstmal stehen. Und ich glaube, das wäre auch für die Mannschaft im Moment einfach das Wichtigste.
Hey, ich meine, die Aussage Schalke ist jetzt nicht so die, wie hast du es genannt, die beste Mannschaft oder die viel bringen oder wie auch immer. Ich meine, die stehen jetzt in der Tabelle irgendwo so in der Mitte. Aber das sind die einzige deutsche Mannschaft, die noch in der Champions League vertreten sind und sind auch noch im DFB-Pokal mit dabei. Also leistungstechnisch ist das jetzt schon nicht so verkehrt.
Ja, ich meine, die Spieler von Schalke, das ist jetzt auch keine Thekenmannschaft. Also das ist schon in Ordnung. Nur wenn du dir anschaust, grundsätzlich nach einem Pokalspiel und nach einem Champions League-Spiel hat Schalke, glaube ich, irgendwie nur ein Spiel gewonnen oder so, bis natürlich zu dem Spiel, wo sie an dem Wochenende drauf gegen die Eintracht spielen. Und einfach so also diese Historie, ja. Wir müssen gegen den Letzten verlieren, wir müssen gegen den Vorletzten verlieren, wir müssen gegen den Drittletzten gerade so ein Unentschieden schaffen. Und natürlich gegen uns im Moment schafft Schalke dann nach einem Champions League-Spiel ausgerechnet den Sieg. Das sind so diese Sachen, wo du halt so sagst, so, da kommt wirklich im Moment so jede Scheiße zusammen.
Wobei sie sich den Sieg auch nicht verdient haben. Also die Schalker waren auch nicht gut. Das wäre auch wieder ein Spiel gewesen, das wir gewinnen hätten können. Wenn wir ein bisschen was an Leistung und ein bisschen was an Einsatz gezeigt haben. Und das hast du eben schon gesagt. Das war halt blutleer, da hat jegliche Energie gefehlt.
Aber musste ausgerechnet der Charisteas, über den wir uns so schön lustig gemacht haben, dann dieses Tor schießen?
In dem Moment war es mir eigentlich scheißegal. Ich meine, das war die einzige Art und Weise wirklich, wie der hätte ein Tor schießen können. Einfach das Ding, ich glaube, es war der siebte oder achte Ball, der so aus dem Halbfeld oder in dem Fall auch so aus der eigenen Hälfte nach vorne gebolzt wurde. Und wenn er es probiert hätte, hätte er es niemals hingekriegt. Also das war die einzige Chance, wie so ein Ding von ihm hätte reingehen können.
Aber warum ausgerechnet gegen uns? Ich verstehe es nicht.
Weil wir nichts dagegen halten können. Gar nichts. Weder fußballerische Klasse, noch Kampfeswillen, noch Einsatz. An allen Ecken und Enden hapert es ja.
Ja, Kampfeswille zeigen wir ja irgendwie nur auf dem Trainingsplatz. Altintop grätscht Ochs um und Zavelas und Franz prügeln sich dann auch noch die Woche im Training. Also es scheinen ja die einzigen Situationen zu sein, wo wir dann mal Kampfeswille wirklich auch beweisen.
Ja, also der kleine Zavelas, der wird gerade, glaube ich, ein bisschen übermütig. Ja, ich glaube, der hat gerade noch nicht so ganz verstanden, wie ernst es ist. Wenn ich die Berichterstattung so richtig verfolgt habe, dann hat er sich ja auch immer dann so ein bisschen grinsend weggedreht. Wenn der Franz auf 180 gegangen ist, weiß ich nicht, ist, glaube ich, nicht gerade so der beste Zeitpunkt, um Arroganz und Späßchen an den Tag zu legen.
Vor allen Dingen, weil das Schlimme ist, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass er ja ausgerechnet diese Spielchen, die er da wohl im Training treibt, ja halt auch immer im Spiel macht. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, war es nicht sogar auch Skibbe selbst, der meinte, naja, da muss irgendwie der Schorsch auch mal runterkommen, weil das ist auch sein Problem im Spiel und er ist dauernd latent gelb-rot gefährdet. Und das stimmt. Und das sind einfach so diese Sachen, wo man sagen muss, im Training, wenn man mal aneinander rasselt, okay, aber halt, das müssen ja wirklich vier oder fünf Aktionen hintereinander gewesen sein und auch irgendwie ein Freistoß dann auf Franz Bolzen und so weiter. Junge, kanalisiert deine Energie auf eine gute Leistung und das nützt, glaube ich, allen mehr als irgendwie so diese Spielchen.
Wobei die Geschichte mit dem Freistoß, ich meine, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, ich habe den Artikel gerade nicht offen, war es ja so, dass Franz sich dann wirklich demonstrativ so im 3-Meter-Abstand vor den Ball gestellt hat. Und das ist halt, wenn so zwei Dickköpfe aufeinander prallen, dann gibt es halt auch mal einen festen Schuss an den Oberschenkel.
Ja, aber da muss man halt auch mal so ein bisschen die Hierarchie in Betracht ziehen. Ich meine, der Zavelas ist neu dabei, das ist noch ein ganz junger Spieler. Und ja, wenn es in Bundesligamannschaften so ist wie in allen anderen Vereinen oder auch im Arbeitsleben, dann haben sich die Jungen erstmal unterzuordnen. Und das gilt halt auch für einen Zavelas.
Ja, wobei in dem Fall ist halt wirklich, glaube ich, einfach zum einen, das ist, dass du einen unwahrscheinlich hohen Stress in der Mannschaft hast, aufgrund der Situation, die sich darstellt. Dann hast du so zwei Hitzköpfe, die sowieso schon von der Natur gegeben ein bisschen leicht reizbar sind. Und dann hast du vielleicht auch noch einen Trainer, der da nicht so energisch von Anfang an da reingrätscht, sondern dann halt auch erstmal mit irgendwie Verwarnung oder irgendwas agiert, bis er dann nachher die Geschichte dann abbricht und die dann zum Lauftraining schickt und das Ding dann auch im Nachhinein in der Presse jetzt ja auch noch so ein bisschen von wegen, ja, gereizt und so weiter, kann ja mal passieren, runterspielt, dann passieren so Sachen natürlich schon. Das hat jetzt nichts irgendwie mit dem Alter und neu und so weiter zu tun, das ist halt einfach der Situation geschuldet.
Na, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass er da auch ein bisschen provozieren wollte. Ich glaube nicht, dass das, also zumindest so wie ich es gelesen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das reine Emotionalität war. Weil wenn du so geladen bist und so abgehst, dann drehst du dich nur 2 Minuten später um und grinst.
Ja, nur die Frage ist, warum hat er es gemacht?
Gute Frage, beantwortet es uns.
Keine Ahnung, weil er eine Pfeife ist. Also der Punkt ist, ich meine, wenn er provozieren wollte, weil er irgendwie was erreichen wollte, wenn es jetzt so, also wenn er es jetzt bei irgendeinem anderen gemacht hätte, keine Ahnung, Ox oder irgendwie so, die halt im Moment wirklich in so einer schwachen Phase gerade sind, um den ein bisschen herauszukitzeln. Und so hätte ich ja noch gesagt, okay, aber ich glaube, Franz ist in der Mannschaft der Letzte, den du irgendwie aufstacheln musst. Deswegen verstehe ich die Aktion einfach nicht.
Bin mir nicht wirklich sicher, ob das jetzt zum Aufstacheln oder irgendwas gedacht war. Vielleicht hat er sich den Franz auch nur rausgesucht, weil er der Meinung ist, dass das so von der Liga her etwa ein gleichwürdiger Gegner ist oder wie auch immer. Schwierig zu sagen. Also, merkwürdig finde ich es halt schon. Es häuft sich. Erst die Geschichte mit Altintop, die sicherlich auch nicht so ganz beabsichtigt war, aber halt blöd. Jetzt die Geschichte. Gespannt, was jetzt dann nach dem Spiel gegen St. Pauli nachher passiert. Man, sicherlich auch abhängig davon, ob wir dann gewinnen oder verlieren, wobei Niederlage absolut katastrophal für uns wäre.
Na, ich meine, du kannst die zwei Situationen, glaube ich, nicht 1:1 vergleichen. Was zwischen Altintop und dem Ochs los war, das kann immer mal passieren. Das war halt ein Foulspiel, das kann im Spiel genauso passieren und dass der Ochs dann daraufhin ein bisschen ausrastet, ist ja auch zu Recht. Ich meine, der sitzt jetzt mit einem Bänderriss auf der Bank. Da hat der Altintop niemandem einen Gefallen getan. Aber dem unterstelle ich da auch keine Absicht. Passiert, wenn du halt hart in den Ball reingehst, dann kann sowas mal passieren. Aber es ist eine andere Liga, ob du mal jemanden mit der Faust ins Gesicht schlägst oder einen Ball abgrätschen willst.
Und ich meine, Altintop ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, weiß ich, ein dreckiger Spieler zu sein oder sowas. Aber drehen wir es nochmal um, wenn die Jungs wirklich von dieser Giftigkeit mal ein bisschen was ins Spiel übertragen könnten gegen St. Pauli, wären wir, glaube ich, alle nicht unglücklich. Weil was mir auch in letzter Zeit fehlt, auch wieder gegen Schalke, das ist so dieses ins Spiel,
Sorry.
in den Kampf einfach mal reinkommen und immer, ich weiß nicht, wir haben irgendwie kaum gelbe Karten, das ganze Spiel ist halt auch wieder zu lieb angesetzt und gerade jetzt in so einer Situation, könnten sie einfach ruhig mal, da könnten ein bisschen mehr die Fetzen fliegen.
Na gut, also gegen Schalke haben wir drei gelbe Karten kassiert.
Tja, da sage ich mal, warum nicht sieben? Nee, ist jetzt überspitzt,
Ja,
aber
nee,
einfach.
ich verstehe schon, was du meinst. Es macht mehr so den Eindruck, als wenn man versuchen würde, so den ernsthaften Zweikämpfen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, anstatt da wirklich mal mit voller Energie und Wille halt auch in das Thema reinzugehen. Ja.
Ja, es muss sich ja nicht immer in Karten ausdrücken. Also ich meine, was gelbe und rote Karten angeht, da sind wir schon ganz gut vorne mit dabei. Also über Fairplay-Tabelle brauchen wir uns auch überhaupt keine Gedanken zu machen.
In den letzten 5 Jahren keiner drüber gesprochen, da wird auch in den nächsten 10 Jahren keiner drüber sprechen. Will ich ja auch nicht. Ich will über vernünftige Spiele und vernünftige Siege sprechen. Ob da jetzt dann gelbe, rote oder lila, blassblaue Karten gezogen werden, das ist mir auch noch Wurst.
Ach du, für manche Vereine ist es wichtig. Das könnte Bayerns letzte Chance sein, nächstes Jahr überhaupt international zu spielen. Von daher, nicht so ganz unwichtig, das Ding.
Die haben genug Geld. Die kriege das, die kaufen sich das zur Not.
Ja, aber Aggressivität auf dem Platz, ja, kann sich auch durch was anderes mal ausdrücken wie Karten. Also halt einfach, weißt du, so das Spiel, wie es gegen Stuttgart war. Das war auch nicht übermäßig hart, da waren auch nicht übermäßig viele Foulspiele, aber du hast halt gesehen, dass das Kampfeswille da war und dass halt auch irgendwo Energie im Spiel war. Und das hat halt gegen Schalke schon wieder genauso gefehlt wie gegen Kaiserslautern. Und wenn das gegen Pauli genauso läuft, dann, ja, dann gute Nacht.
Was wäre denn so aus eurer Sicht die Aufstellung für gegen Pauli?
Wer ist denn noch fit? Ich glaube, die stellen sich doch selbst auf, oder? Weil irgendwie Köhler, habe ich jetzt heute gelesen, ist angeschlagen.
Ja, aber bei Köhler sieht es wohl wieder ganz gut aus, dass er zurückkommt.
Okay.
Rode ist halt fraglich, der hat heute wohl auch nicht mit trainiert.
Ja, zumindest relativ früh wohl abgebrochen, weil er wohl gesundheitliche Probleme hätte, ja.
Dann würde ich da sagen, bitte schonen, ja, weil wir brauchen nicht irgendwie einen 20-Jährigen schon mit 21 in die Sportinvalidität schicken. Also von daher im Zweifel mal ein Spiel aussetzen lassen.
Sehe ich eigentlich genauso beim Ox, der wohl von der medizinischen Abteilung her ein Go bekommen hat und sich jetzt selbst überlegen soll, ob er die Schmerzen ertragen kann, die er zweifelsfrei haben wird. Aber auch da, also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass der Ox der Kapitän und Leader auf dem Platz ist, den wir zwingend brauchen. Von der Form her ist er jetzt auch nicht auf seinem Leistungshöhepunkt. Von daher würde ich da auch sagen, Fuß auskurieren.
Ist aber auch so ein
Nächste Woche.
Klasse Satz von so einem Trainer in einem Interview, oder? Ist eine Frage, ob er den Schmerz tolerieren kann. Ja, wenn er nicht fit ist, ist er nicht fit. Also, jetzt hier einen auf harten Hund machen, kommt auch gefühlt 9 Spiele zu spät.
Ja, vielleicht wollte er damit den Ochs einfach nur ein bisschen anstacheln. So auf die Art, naja, wenn ich jetzt sag, er könnte spielen, aber er muss halt die Schmerzen tolerieren, dass es beim Ochs dann so ankommt, so, hey, den zeige ich jetzt aber mal. Ich kann Schmerzen aushalten. Also ich brauche ihn nicht zwingend in meiner Startaufstellung.
Nee, nicht wirklich.
Von hinten mal anfangen, gut, Tor, ist klar, Fährmann.
Tja.
Hilft
Spielen
dir
bei
nichts.
Pauli irgendwelche Spanier? Müssen wir da Angst haben? Ich glaube nicht.
Ich glaube nein.
Ja, könnte gut gehen. Okay.
Ja, Vierer Abwehrkette davor. Rechts sind wir uns, glaube ich, einig. Jung in der Mitte. Franz Russ. Oder wird jemand von euch schon Russ rausnehmen und einen Wasi bringen?
Nee. Wobei, Russ war ja am Montag auch wieder hier in dem Sender, da hier lokal und so weiter, beim Heimspiel. Also, ich habe es ja vor ein paar Monaten schon mal gesagt, aber der Russ macht auf mich keinen austrainierten Eindruck. Also, da habe ich so das Gefühl, da sind ein paar Kilo zu viel drauf. Ich will mir da nicht zu nahe treten, aber ich habe so das Gefühl, da könnte auch ein bisschen mehr Spritzigkeit ihm guttun. Ja? Bringt uns jetzt kurzfristig nichts, aber das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, da fehlt irgendwie so die letzte Fitness. Das nur so am Rande.
Was war denn im Heimspiel denn generell so? Vielleicht so kurz einschieben. Ich habe es nicht gesehen. Gab es irgendwas Spannendes?
Nichts Besonderes. Also irgendwie, er wurde 10.000 Mal gefragt, was jetzt irgendwie mit Fährmanns Bock war, was mit seinem Bock war. Und er hat halt die üblichen Floskeln gesagt, von wegen, ja, der Ralle weiß selber, dass er da irgendwie Mist gebaut hat. Und ja, das zweite Tor geht klar auf meine Kappe. Punkt, fertig aus. Ja? Oder halt so sagst, okay, was willst du da sagen? Erkannt, nur dann macht es halt wirklich das nächste Mal besser. Konzentriert euch aufs Wesentliche. Seht zu, dass ihr irgendwie bei diesen komischen langen Bällen oder was auch immer einfach keine Fehler macht. Im Zweifel auf Nummer sicher gehen. Und keine zu mutigen Kopfbälle noch versuchen, irgendwie ranzukommen und dann vom Timing her in Schwulitäten kommen.
Okay.
Ja, ansonsten war Fußballfachmann Thomas Berthold wieder da.
Oh, Wunder.
Der könnte eigentlich der Nachfolger hier im Doppelpass werden, falls der Lattek mal in Rente geht.
Ach, der Latte geht doch nicht in Rente. Solange die dem da ein Weißbier auf den Tisch stellen, geht er doch nicht in Rente. Wenn die da irgendwann O-Saft und Wasser hinstellen, dann vielleicht, aber vorher nicht.
Was ich bei Lattek ja lustig finde, ist, der Typ fängt ja an, nur noch zu fluchen. Also, der sagt ja irgendwie keinen Satz mehr ohne irgendwelche Fäkalsprache. Ja, das ist alles scheiße und da sollen sie sich irgendwie auf die Fresse hauen und bla bla bla. Und früher war es so, ich habe den Spielern das und das gesagt und fertig.
Ja, weil das die einzigen Wörter und Sätze sind, die du sonntags morgens um 10 nach dem fünften Weißbier auf nüchternen Magen noch irgendwie halbwegs rauskriegst.
Ja, auch die ganzen Geschichten, die der da immer erzählt, das geht echt, langsam geht's wirklich immer weniger. Jedes Mal, ja, ich habe den ja trainiert und damals habe ich
Genau.
dem schon gesagt, bla bla bla. Immer irgendwelche Fußballgeschichten von vor 30 Jahren, als Magath noch sein Spieler war oder sonst irgendwas. Er kennt jeden und er hat auch mit jedem in der letzten Zeit persönlich über genau das Thema gesprochen, was gerade im Doppelpass behandelt wird. Und wenn er nicht persönlich mit denen gesprochen hat, dann kennt er den ja lange genug, dass er genau weiß, wie derjenige jetzt denkt. Also der geht mir wirklich so auf den Wecker, wenn der nur einen Mund aufmacht.
Da muss ich jetzt aber die ketzerische Frage stellen, warum guckst du es denn? Weil du weißt doch, dass der da rumsitzt.
Ja, in der Hoffnung, dass der möglichst wenig Redezeit bekommt.
Im Leben nicht, ist doch Publikumsmagnet Nummer 1.
Also man kann auch wirklich manchmal Glück haben und wenn halbwegs gescheite Gäste eingeladen sind, dann kann man sich einen Doppelpass echt angucken. Aber je nachdem, wenn die dann zusätzlich zum Latteck noch irgendwelche Flachpfeifen eingeladen haben, dann geht's halt echt gar nicht. Ja, aber was willst du noch gucken? Also ich meine, Heimspiel, letzte Woche ging es halt, ja, 80% um Eintracht mit immer wieder, wie der Jesus schon gesagt hat, denselben Fragen. Spielt die Mannschaft gegen den Trainer? Wie war denn das jetzt auf Schalke? Was sagt denn der Fährmann jetzt dazu? Dann der Berthold irgendwelche schlauen Reden eingekippt und da hat sich alles nur um das eine Ding gedreht. Und danach ging es dann nochmal 10 Minuten um Frauenfußball. Ja,
Ja,
danke.
immerhin haben sie die anderen da nicht noch gebracht. Das ist ja in Ordnung. Kleiner Hinweis vom Stadtkind kam gerade noch. Einsatz muss wohl noch gewesen sein. Jeder Spieler spielt für sich und der andere muss wohl gewesen sein. Keiner hat Lust, in seiner Bio Abstieg 2011 stehen zu haben.
Ja, das stimmt. Das war ein Spruch von Marco Rus, ja.
Okay.
Zum Thema irgendwie, wie denkt ihr an Abstieg oder was auch immer? Und nö.
Nee, die Frage, das war genau die Frage gerade eben. Also der Moderator fragt einen Russ, ob die Mannschaft denn jetzt gegen den Trainer spielt. Also die Frage war ja schon mal selten dämlich gewesen. Und da hat der Russ halt versucht, sich irgendwie clever aus der Affäre zu ziehen und bringt dann halt so einen beschissenen Satz hinten raus.
Hat irgendwie nicht
Wobei ich
wirklich
fände,
funktioniert, würde ich sagen.
ich fände es ja mal cool, wenn an so einer Stelle dann der Spieler einfach mal so ganz trocken sagen würde, ja. Weil ich einfach nur gerne mal wissen würde, wie dann der Typ reagiert. Spielt ihr gegen den Trainer? Ja, klar. Und gegen den Vorstand. Und gegen die Fans. Absichtlich.
Ja, klar.
Und in erster Linie gegen die Presse.
Genau.
Den Satz fände ich cool. Trainer, Fans, nein, Presse, ja. Das wäre es mal, ja. Hätte sie aber auch nicht erlauben können. Ich meine, wenn die sponsormäßig sind die da, glaube ich, nicht vertreten, aber viele Freunde machst du dir damit nicht. Wobei die ganzen
Geht nicht um Freunde, geht
Schmierfinken,
um Klassenerhalt.
ja, die ganzen Schmierfinken da, denen ist es sowieso egal, was du sagst, die dichten sich da eh irgendwas zusammen. Machen wir mit dem Thema Aufstellung weiter. Hinten links,
Also,
Savelas.
ich würde aufgrund der Ereignisse dieser Woche und auch aufgrund dessen, dass der Zavelas mir, er hat zwar letzte Woche damit ein Tor geschossen, aber eigentlich geht er mir auf den Wecker mit seinen langgeschlagenen, nichtsbringenden Bälle aus dem Halbfeld nach vorne ins Dumme reingeschlagen. Deswegen würde ich hinten den Köhler hinstellen.
Ja, nach vorne bringt er im Moment eh nichts, hinten macht er in der Regel wenig kaputt.
Genau.
Geht
Zavelas
schon.
bringt nach vorne auch nichts. Dem tut vielleicht mal eine Woche auf der Bank ganz gut, um sich mal wieder abzukühlen. Und um
Ja.
vielleicht auch mal zu sehen, dass er nicht der Traum der Trainer ist und nur der Heilsbringer ist, auf den wir gewartet haben. Also ich glaube, dem tut es mal ganz gut, wenn er mal eine Woche jetzt draußen bleibt. Deswegen Benni hinten rein.
Er kriegt von mir auch so ein 100er-Pack Kaugummis, damit ihm nicht langweilig wird auf der Bank.
Dass der noch keinen
Testosteron-Kaugummis.
Werbevertrag von Rickless bekommen hat, ist ein Wunder.
Ja, das stimmt.
Ja, vielleicht testet er ja da so Testosteron-Dinger oder irgendwas für die Industrie. Und wir wissen es halt einfach nicht.
Doping-Gum.
Ja, kann ja sein. Irgendwie so Eigenblut-Kaugummi oder sowas, keine Ahnung.
Ist jetzt ein bisschen blöd, weil die Eintracht Frankfurt im Moment ein selten ungünstiger Verein ist, um mit Dopingmitteln zu werben.
Ja, aber da kannst du nicht viel kaputt machen. Ob sie jetzt wegen Doping absteigen oder wegen schlechter Leistung, das macht dann auch keinen großen Unterschied, oder?
Apropos, wie geht's eigentlich Aaron Galindo?
Wo hast du denn den jetzt ausgegraben? Wie kommst du denn da jetzt drauf?
Zum Thema Doping, war der nicht mal irgendwie 2 Jahre wegen Nandrolon gesperrt? Ich glaube
Was?
ja. So
Was
kennt
zum.
ihr unsere ehemaligen Spieler. Man muss sich ja schämen mit euch hier. Wirklich.
Der Name sagt ja mir noch was, aber ich weiß ja nicht, ob der gesperrt war oder irgendwas war da mal, ja. Diskutiert ihr
Ich
mal
habe
weiter
auch
über die
keine
Aufstellung,
Ahnung,
ich
was
befrag mal die Wikipedia.
Nandrolon ist.
Bitte?
Ich habe auch keine Ahnung, was Nandrolon ist, also was du dir alles merken kannst.
Ja, das weiß man nur als Spanier. Weißt
Ah.
du, also mit der Tour de France und so. Man kennt sich aus, ja.
Kann man nachträglich Raoul noch irgendwie zum Dopingtest schicken lassen?
Ich
Wegen
glaube, der
Spanier
war
und so?
sogar. Ich glaube wirklich, der musste, glaube ich, sogar nach dem Spiel. Aber kam nichts raus, ja. Also, alles
Okay.
sauber.
Ja, weiter in der Aufstellung. Im Mittelfeld. Ich würde dieses Mal das System ein bisschen umstellen. Wir haben eben
Was?
schon über ein Rode gesprochen, dass der nicht hundertprozentig fit ist, dass man so einen jungen Spieler nicht kaputt machen muss. Er hat sowieso genügend Probleme mit seinem Knie. Da wollen wir mal alle hoffen, dass da nichts Größeres auf lange Dauer rauskommt. Und deswegen würde ich den Schwegler als einzigen auf der 6 spielen lassen. Ja,
Jo.
und davor mit einer brutal offensiv ausgerichteten, ja, vielleicht mal mit einer Raute. Heller auf rechts, Altintop auf links, vorne zentral in Kayo und dann mit zwei Spitzen mit Ammer und Gekas.
Das ist ja ganz gewagt. Raute und zwei Spitzen.
Ja, ich würde
Ja,
halt
fast
gegen St.
schon.
Pauli mal das Heilen der Offensive suchen. Also die Jungs kriegen das hinten schon mit dicht gemacht und der Altintop kann zur Not auch hinten mit ein bisschen aushelfen. Der Heller ist auch schnell genug, um mit nach hinten zu arbeiten und dann lass halt hier Amar, Kayo und Gekas vorne mal versuchen, was geht. Der Heller ist schnell über rechts, der spielt mit dem Jungen ganz gut zusammen. Eventuell kommt auch was über links, wenn der Köhler mit dem Altintop mal zusammenspielt, weil der Köhler halt nicht wie der Zavela ist einfach die Bälle nur nach vorne drischt. Und dann schauen wir mal, was es bringt. Und ich meine,
Ja.
wir spielen jetzt mit St. Pauli auch nicht gegen die spielstärkste Mannschaft. Das ist jetzt auch keine Mannschaft, die ein Spiel machen kann, die das Heft in die Hand nimmt. Was die machen können, sind ja auch lange Bälle schlagen und darauf hoffen, dass ihre einzige Spitze vorne lauert. Ich meine, die spielen ja im Prinzip genau das gleiche System, wie wir lange gespielt haben im Gekas.
Ich stimme deiner Aufstellung hundertprozentig zu. Also Raute und zwei Spitzen ist sowieso immer so mein präferiertes System. Die Spieler dafür haben wir. Wenn die sich in der Abwehr halbwegs einig werden, wer da welchen Spieler zu betreuen hat und wer zu welchem Ball zu gehen hat, kann das funktionieren, klar.
Na, ich meine, wen hatten St. Pauli in der Offensive außer Asamoah?
Hallo, das ist ein deutscher Nationalspieler, ja.
Den ihr Spiel ist halt auch komplett auf den ausgelegt. Und wenn sie den schaffen, was weiß ich, in eine Manndeckung zu nehmen oder auf den aufzupassen, dann ist es nur noch wichtig, dass du gegen St. Pauli relativ früh Druck aufbaust. Und das schaffst du halt nicht, wenn du wieder mit 10 Leuten in der eigenen Hälfte stehst und vorne ein einzig und allein der Gegners vielleicht mal in des Gegners Hälfte lauert. Das bringt's halt nicht.
Ich mache mir keine Sorgen um den guten Sturm von St. Pauli. Ich mache mir Sorgen um die schlechte Abwehr von der Eintracht. Die zwar auf dem Papier nicht schlecht ist, aber die halt in letzter Zeit ja immer mal wieder einen Bock geschossen hat und wo aus meiner Sicht halt einfach dieses Thema Abstimmung nicht funktioniert und wo halt auch wirklich, wie es ja im Heimspiel gesagt worden ist, jeder spielt für sich. Das stellt sich ja oftmals so dar, dass sie nicht als Team spielen, sondern jeder für sich da irgendwie seinen 4x4 Meter Raum abdeckt.
Aber gehen wir mal davon aus, dass St. Pauli genauso schwach offensiv ist wie die Eintracht und die Jungs mal keinen Bock machen. Dann haben wir immer noch das Problem, wie zum Henker sollen wir denn irgendwie Torgefahr nach vorne entwickeln?
Wir haben da jetzt gelernt, Fernschüsse funktionieren. Wir haben doch mit dem Kayo eigentlich einen, der Fernschüsse kann.
Der Kayo
War
hat vor allen
Kayo
Dingen in den
eigentlich
letzten
platt?
Spielen, wenn er in der Startelf gestanden ist, als einziger das Spiel nach vorne irgendwie belebt. Also da kann man über ihn sagen, was man will. Der hat mit Sicherheit auch keinen grandiosen Offensivfußball eingeleitet, aber der war der Einzige, der wirklich hin und wieder mal eine Aktion hatte.
Fandste?
Ja?
Ja.
Okay.
Ich muss der Frau ausnahmsweise mal zustimmen.
Ja, also ich habe ihn jetzt irgendwie nicht so doll gesehen, sondern halt, naja, so wie der Kayo von vor ein paar Wochen leider. Also sprich irgendwie, bevor die Gerüchte aufkamen, dass er wechselt, dann hat er ja ein paar Spiele ganz gut gemacht. Ich würde mich aber gerne gegen St. Pauli vom Gegenteil überzeugen. Also hätte ich kein Problem mit, wenn er irgendwie mal so zwei, drei Fackeln loslässt und einen davon irgendwie reintropft.
Aber ganz ehrlich, mehr erwarte ich da auch im Prinzip von ihm nicht. Also das ist so das, wie man ihn kennt. Das ist so die Leistung, die er halbwegs passabel abrufen kann. Und ja, wenn es funktioniert, bitte.
Ja, und ich fand jetzt auch den Heller gegen Schalke nicht so schlecht. Also ich meine, war jetzt auch nicht so, dass der das Spiel gemacht hat, aber gerade in den 10 Minuten oder Viertelstunde, nachdem der Zavelas das Tor gemacht hatte, kam relativ viel über Heller und Jung.
Wie heißt es im Arbeitszeugnis? Er hat sich stets bemüht. Ja, er war nicht schlecht, aber er hat jetzt auch irgendwie sagen wir mal, im Gesamtkontext der Mannschaft war es eine positive Erscheinung.
Naja, aber was willst du denn sagen, ne?
Ja, vor allen Dingen, was
Also,
willst du als Alternative machen?
genau.
Ja, nee, Alternative haben wir nicht wirklich viel. Von daher ist das für mich in Ordnung. Schneller außen ist er definitiv. Er kann mal die ein oder andere vernünftige Aktion zeigen. Ich denke, die Abstimmung auf der Seite funktioniert, klar. Wenn es nicht klappt, kannst du immer noch versuchen, ein bisschen umzubauen und dann, was weiß ich, ein Kayo auf die Seite zu stellen und dann ein Meier wieder in die Mitte oder andersrum, wie auch immer.
Ja, dann hätten wir jetzt mal so eine Aufstellung, mit der wir leben könnten. Was glaubt ihr denn, wie der Skibbe spielen lässt?
Genauso wie letzte Woche auch.
Ja, denke ich auch. Alternativ lässt dann Amad draußen und bringt Gekas von Anfang an.
Ja, das wäre dann aber vielleicht auch schon alles. Also in dem Moment scheint er da halt einfach zu starr an seinem System festzuhalten. Da wird es keine großartige Änderung geben. Also ich zahle freiwillig einen Fünfer in die Kasse, wenn er die Aufstellung so ähnlich bringt, wie wir sie jetzt prognostiziert haben.
Dazu sage ich nur, was in der Hinrunde gut war, kann in der Rückrunde doch nicht schlecht sein.
Dafür musst du jetzt aber eigentlich einen zahlen. Den hast du verdient.
Ja, ich bin dafür, dass wir den übrigens an einem Sonntag spenden, unter der Bedingung, wenn Lattek kein Wort sagt, dann spenden wir unser Phrasenschwein.
Du weißt nicht, wie viel da drin ist. Lass das lieber.
Ja?
Da kriegt er eine Menge Weizen für.
Viel hilft viel.
Du meinst, wenn er dann mit einer Blutvergiftung fortkommt, dann haben wir auch Ruhe, oder was?
Ja, oder
Das.
wir nehmen ihm einfach so ein Bembel, irgendwie ein 12er Bembel oder so mit und sagen, hier, mach mal, Fresse halten.
Oh, das wäre natürlich auch was. Wir spenden einen Bembel. Das ist der kennt doch nur Bier. Wenn du dem da mit Apfelwein kommst, da hat er doch da gar keinen Erfolg mit, oder?
Wäre ein Versuch wert.
Leider ist jetzt nicht die Zeit, sonst würde ich sagen, wir so ein 12er Bembel frischen Süßen hingestellt. Da ist er auch relativ schnell fort.
Also vor allen Dingen auch die nächsten 2 Wochen nicht mehr da.
Nee,
So ein
der.
Jammer.
Ja, dann könnte man sich vielleicht mal angucken. Aber aufstellungstechnisch, ich glaube nicht, dass Skibbe da großartig was ändern wird. Also von daher können wir uns da viel wünschen und. Viel schlechter wird das System sicherlich nicht sein, was wir uns da ausgedacht haben, aber es würde mich schon arg wundern, wenn er da massive Änderungen vornehmen wird. Sei denn, ihm fallen jetzt noch ein paar Leute aus und er muss ein bisschen bauen, aber selbst dann wird er wahrscheinlich die Leute eher von anderen Positionen dann dahin ziehen, wo er sie haben will und nicht die irgendwie ihrer Fähigkeiten nachspielen lassen.
Ich
Ich
meine,
sag
was du
mal
auch
so.
machen kannst, ist, du kannst natürlich auch mal so starten, wie der Jesus eben gesagt hast. Du spielst halt die erste halbe Stunde mit einer extrem defensiv ausgerichteten Mannschaft. Und wenn du merkst, dass die Null hinten steht und dass wir ein bisschen Sicherheit im Spiel haben, dann sagst du halt, okay, jetzt mal auswechseln, drei Leute raus, drei andere rein und das Ganze mal nach vorne.
Drei Auswechslungen vor der 89. Minute.
Ja, ich würde es
Nee,
sogar noch
nee.
vor der Halbzeit machen.
Da musst du dem aber schon viel bieten, dass er das macht. Ja,
Dann
man könnte es auch zur Halbzeit dann mal versuchen, wenn du die ersten 45 Minuten erfolgreich ohne Tor überstanden hast und auch so keine schlechten Chancen gehabt hast, dass du mal sagen kannst, hey, heute geht was, wir probieren jetzt heute mal was. Klar, möglich wäre es, wäre wahrscheinlich auch ein Zeichen an die Mannschaft, dass man ihnen vertraut und sagt, okay, hey, hier könnt ihr heute mehr holen, aber
ich sag's ja nicht
weiß.
gern, aber wir sind ja leider nicht in der Situation, dass wir sagen können, hey, vielleicht geht was, sondern in Anbetracht irgendwie des restlichen Programms und irgendwie des Spiels, da muss was gehen. Also wirklich, wenn gegen St. Pauli nichts geht, gegen wen denn dann? Also, weil dann ist wirklich der Punkt, dann haben wir so gegen den gesamten Abschaum der Bundesliga nichts geholt.
Ja, eigentlich müsste der Satz lauten, wenn gegen St. Pauli nichts geht, dann dürft ihr alle gehen.
So ungefähr, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil halt auch alles da unten am Wochenende gegeneinander spielt. Also, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist Lautern-Fan und selbst der kam am Anfang der Woche schon zu mir und hat gemeint: Alex, am Wochenende, da gewinnt er, gell, das wäre gut für uns. Also, selbst die Lautern-Fans bauen jetzt schon auf uns. Also, das will schon was heißen.
Ja, der Twitter hat mir verraten, dass hier auch schon FC-Fans zuhören. Also die scheinen auch stark interessiert dran zu sein, was hier so bei der Eintracht geht.
FC was?
Köln.
Ja, die sind doch, die starten doch jetzt durch mit Poldi, oder? UEFA Cup, habe ich gehört, will der FC schon rein.
Also ich sag mal so, das ist ja auch noch das Ziel der Eintracht, ne?
Was habe
Ja,
ich letztens
15, in welchem
gelesen? Rein
Jahr?
rechnerisch wären die
15.
50 Punkte noch drin?
Genau. 15 Punkte Unterschied auf Platz 5, 24 Punkte gilt es noch zu verteilen, also da geht noch was.
Ja.
Zweckoptimismus.
Würde ich sagen, einfach loslegen.
Ja, eure Tipps gegen Pauli? Alex, fang mal an.
Ja, scheiße. Jede Woche dasselbe. Also, ich meine, guck dir meine Tipps von der letzten Woche an. Und von der Woche davor und von der Woche davor. Letzte Woche Schalke, was habe ich getippt? 0-6. Was habe ich davor die Woche getippt? Gegen Lautern? 3-0. Ja, was soll ich sagen? Also, wünschen tue ich mir einen klaren Sieg. Mit mindestens 3 Punkten Unterschied. Ob hinten eine Null steht oder nicht, ist mir Jacke wie Hose. Aber was ich erwarte, ist, ja, vielleicht ein Unentschieden?
Nee, zu wenig.
Es ist zu wenig, aber ich glaube noch nicht daran, dass ich am Samstag einen Befreiungsschlag sehe.
Dann müssen wir für die nächste Saison neu terminieren, weil wir öfters Montagsspiele sehen dürfen.
Das fürchte ich auch. Also ich glaube, was drin ist, ist so ein ganz schmutziges, erkämpftes 1-0 mit einem mega Fansupport und wirklich so in der paar 70. Minute ein reingerotztes 1-0 und das Spiel dann irgendwie über die Zeit gezittert. Das ist das, was ich als höchstes der Gefühle irgendwie erhoffe.
Okay. Also zu Null werden wir schon mal nicht spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben bislang immer irgendwie unglücklich noch eins kassiert und bei solchen Spielen erst recht. Ich sag mal ein 3-1.
Viel hilft viel,
Ja, also.
hä? Spielst du auch mit? Oder wer soll die Tore schießen?
Nee, aber da wird einiges gehen. Also ich gehe da mal davon aus, dass wir erste Halbzeit 1 kassieren werden danach wieder so in unseren üblichen, na, schon wieder unser Schäufelchen verloren, Rhythmus zurückfallen und irgendeiner wird in der Halbzeitpause dann ordentliches Donnerwetter in der Kabine loslassen. Die müssen wir wahrscheinlich für teuer Geld dann renovieren, aber egal. Und danach geht's rund, also irgendwas wird da passieren.
Nee, das glaube ich, gerade das glaube ich nicht. Also, wenn die Eintracht 1-0 hinten liegt, ich glaube, das wird richtig, richtig übel, weil ich sehe im Moment niemanden, der die Mannschaft dann zusammenhält. Und dann fürchte ich wirklich, dass sie sich gegenseitig zerfleischen. Und also ein 1-0 wäre echt Horror. Also 0-1 in dem Fall. Aber nochmal auf die Aufstellung zurück von der Alex. Das Schlimme ist ja jetzt auch, ich meine, wir haben es ja auch oft genug gestresst oder in den letzten Wochen eher ihr.
Du
wen gäbe
konntest
es
ja
denn
nie.
wirklich? Ja, einer muss ja irgendwie die Arbeit machen. Wir haben ja auch keine Alternativen. Also wer würde denn im Falle des Falles reinkommen? Also Fehling, klar, abhängig irgendwie, ob Meier von Anfang an spielt oder Ammer, okay. Und dann Kittel, und dann ist aber auch schon wieder Schicht im Schacht. War sie noch eventuell? Aber irgendwie so fürs Mittelfeld oder so?
Ist
Nicht viel
gar nichts mehr
los.
da. Nee.
Ja.
Aber ich meine, das ist auch was, klar, das wird ein extrem schwieriger Task für die nächste Saison, wo auch immer wir spielen werden, einen vernünftigen Kader zusammenzustellen.
Ja.
Irgendwann die Woche gab es auf Twitter was von wegen gestiegener Etat. Eintracht geht in die Miesen für die Wunschelf. Sollte wohl verlinken auf einen Artikel bei der Frankfurter Rundschau. Momentan scheint er nicht mehr da zu sein. Zumindest ist der Link bei mir tot. Vielleicht war das ja irgendwas unter der Hand, was sie da rausgegeben haben. Man hat danach dann irgendwie den Artikel wieder gelöscht. Ich weiß es nicht. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen?
Nee, gar nicht.
Nee.
sehr mysteriös. Wäre nämlich interessant gewesen, was da für Pläne sind. Ich meine, für dieses Jahr wird das natürlich alles nicht mehr fruchten, aber fürs nächste Jahr wäre natürlich da einiges drin gewesen.
Ja gut, das hatten wir auch schon. Also nächstes Jahr wird richtig haarig. TV-Gelder gehen verloren, zu frühes Aus im DFB-Pokal, dieses Jahr viel Geld ausgegeben. Dann ist halt auch die Frage, wie du mit welchen Spielern die Verträge für nächstes Jahr verlängerst. Theoretisch müsstest du auch wirklich mal nach der Saison einen Umbruch machen. Und der Umbruch heißt nicht zwingend, also wenn wir die Klasse halten sollten, Trainer raus, sondern da musst du halt auch mal mit einem Besen durch die Mannschaft gehen. Aber da hast du halt nächstes Jahr auch einfach kein Geld für. Und deswegen, also es wird ein harter Task. Ich möchte nicht auf meine To-Do-Liste haben.
Apropos Trainer, wie ist denn so eure Einschätzung nach dem Spiel gegen Pauli? Jetzt mal Variante A, wir gewinnen, Variante B, wir verlieren. Geht Skibbe oder muss Skibbe gehen und wer wäre der mögliche Nachfolger? Fee ist ja jetzt verfügbar, das ist ja so dein Liebling, Alex, und Magath wäre jetzt ja dann auch wieder frei.
Also ich glaube, wäre klar, wenn sie gewinnen, wird nichts passieren. Wenn sie verlieren, glaube ich, wird es stark davon abhängig, wie die Mannschaft sich gezeigt hat und wie die Stimmung im Stadion ist. Also wenn die Mannschaft ähnlich spielt wie hier gegen Lautern, und keine Ahnung, du die letzten 10 Minuten ein gellendes Pfeifkonzert irgendwie hast und die Leute in Anführungszeichen das Stadion schon auseinandernehmen, ich glaube, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig, weil man kennt ja auch so die höheren Gremien bei der Eintracht, sprich hier Aufsichtsrat und Konsorten, und weiß, dass die ja auch eher so emotional reagieren. Und ich fürchte, dass die dann, oder was heißt ich fürchte, ich glaube einfach, dass die dann dem Bruchhagen so einen Druck machen, dass er einfach die Reißleine ziehen muss. Also wenn sie verlieren, wird es aus dem Grund, glaube ich, eng. Wer es jetzt kurzfristig richten soll an Fee, glaube ich nicht, weil ich einfach glaube, dass er von der Konstellation bei Hamburg schön jetzt irgendwie nochmal bis zum Ende der Saison sein Gehalt kassieren möchte, was bestimmt auch nicht wenig ist. Daher kurzfristig nicht. Magath schließe ich auch aus. Sonst die üblichen Verdächtigen, die wir vor ein paar Wochen schon hatten. Also hier Meier oder sowas, das wären so die, die im Raum stehen.
Also ich bin da ganz, ganz deiner Meinung. Ich glaube, der Druck wird einfach massiv auf den Bruchhagen einprasseln, wenn wir das Spiel gegen St. Pauli verlieren sollten. Und dann kann er einfach nicht mehr anders, als ein Skibbe rauszuwerfen. Also dann ist der Trainer wirklich nicht zu halten. Wenn du ein Tor in 10 Spielen machst und 2 Punkte aus 10 Spielen holst, da kannst du so viel Rückhalt haben, wie du willst, dann geht halt einfach nichts mehr. Wer es dann richten
Und
soll.
vor allen Dingen ein Tor, was nun wirklich ein Zufallsprodukt war. Ich meine, das muss man ja immer sagen.
Das war
Gegen
kein
Stuttgart haben
Zufall, das war
das.
gewollt. Das
Ja,
war
logisch.
reines
Im Winkel.
Kalkül und Taktik und da war
Das hätte
nichts
ich
mit
auch
Zufall.
gesagt.
Ja, was soll denn auch anderes sagen? Ich habe einfach mal draufgehalten und hatte Glück, dass der andere halt zu blöd war, den Ball zu fangen. Wäre zwar mal ein lustiges Interview, aber wirst du auch nie
Aber nur auf
erleben.
Griechisch.
Ja, ich meine, wir können eigentlich froh sein, dass der Gegner nicht dran gekommen ist, weil in dem Moment, wo der dran gekommen wäre, wäre das Ding mit Sicherheit kein Tor gewesen, weil dann
Definitiv.
hätte Neuer nämlich goldrichtig gestanden.
Nee, weil dann vor allen Dingen, der hätte das Ding auch nicht kontrolliert, weil der Ball kam irgendwie, ist relativ schnell wieder runtergekommen, bis der Gekas da den Fuß dran gekriegt hätte, dann wäre der Ball irgendwie 3 Meter weg und wie du schon sagst, dann hätte Neuer das Ding geklärt. Also, das Tor hätte nur so fallen können. Da fällt mir übrigens ein, hier irgendwie, ich weiß ja, es hören ja auch einige Hausfrauen an der Stelle zu. Gekas hat sich in letzter Zeit nicht mehr vor dem Spiel rasiert. Also er geht unrasiert ins Spiel. Gebe ich nur mal zu bedenken. Zum Thema Torflaute, ich sehe da schon so eine gewisse Kausalität.
Okay, du meinst, sie müssten jetzt in der Kabine vorm Spiel den Rasierer auspacken, oder was?
Wäre mal wieder eine Option.
Okay.
Oder
Also, liebe
Alex?
weiblichen Eintracht-Fans, bewaffnet euch mit Rasierern und stürmt die Kabine.
Ich wollte gerade sagen,
Da
also was
geht
soll denn
was.
ausgerechnet ich als Frau jetzt zum Thema Rasieren sagen?
Naja,
Du sollst was zu
soll
dem
das nicht
Thema
mal.
Trainer sagen, das wäre mir an der Stelle lieber.
Ja, ist echt eine schwierige Sache. Also, ich bin eigentlich auch dafür, ein Skibbe zu halten, aber ich sehe es halt auch, dass er, wenn wir gegen Pauli verlieren, nicht mehr zu halten ist. Was ich mir von ihm halt auch wünschen würde, ist, dass er, gut, er gibt zwar immer noch brav seine Interviews, aber die soll er lieber sein lassen, statt jedes Mal wieder dasselbe zu sagen. Also, entweder soll er mal richtig seine Meinung sagen und mal auf die Kacke hauen, aber dieses Larifari, ja, wir müssen jetzt aber und über Kampf und ne, und die Mannschaft muss jetzt mal, ich kann es halt nicht mehr hören. Und deswegen, also am besten gegen St. Pauli gewinnen, dann ist das Thema halt hoffentlich vom Tisch. Versuchen die Saison irgendwie noch rumzukriegen und nicht abzusteigen und dann für nächstes Jahr in die Planung gehen. Und ansonsten die einzige Alternative, mit der ich mich wirklich anfreunden könnte, wäre für mich der Fee. Also Koller, Meier, das alles ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich meine, der Meier hat einen guten Ruf, aber er ist ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
Was kam denn bei deiner Umfrage raus, Jesus, die du da mal gemacht hast? Für wen waren denn die Leute da oder ist die noch nicht durch?
Nee, doch, die ist durch, aber ich muss zugeben, ich habe es vergessen. Ich gucke auch gerade.
Einmal mit Profis arbeiten.
Ja, überbrück doch mal die Zeit, bitte. Ja?
Alex, es ist die Stelle gekommen, wo du doch was zum Thema Rasieren sagen musst.
Oh, was soll ich denn zum Thema Rasieren sagen? Wer fällt mir denn da ein?
Ach, an der Stelle hake ich mal kurz ein und sage, ja, die Konstellation ist natürlich etwas unglücklich gelaufen, weil von den Teilnehmern haben sich 52% für Ralf Rangnick ausgesprochen, was sich ja dann wohl heute erledigt hatte.
Ja, der ist weg.
Platz 2, Alex Schurmann 27%, dann Koller 14 und Hans Meyer erstaunlicherweise nur 8% der Stimmen. Also das erstaunt mich jetzt wirklich.
Okay.
Ja, aber das zeigt doch eigentlich ganz deutlich, was die Mehrheit der Leute will. Es will keiner eine Übergangslösung haben. Kein Mensch braucht einen Trainer, der jetzt für zwei Spieler als großer
Ja.
Heilsbringer kommen soll. Und jeder hat im Prinzip für den, ja, ich sag mal, eigentlich besten Trainer, der auf deiner Liste stand, gestimmt. Also es will jeder, dass es nach vorne geht und dass wir den bestmöglichsten Trainer bekommen und nicht hier irgendwie Übergangs-lalala von irgendjemandem, der eigentlich seit 3 Jahren in Rente ist.
Ja, musst ja irgendwas haben, mit dem du langfristig in dem Fall halt wirklich da dann planen kannst, der auch eine gewisse Zielrichtung hat, in die er will. Und da musst du jetzt anfangen, dann eigentlich, wenn du jetzt da einen Wechsel vornimmst und dann nicht jetzt einmal den Sündenbock holen und dann nach 8 Spielen dann erst mit der Planung oder irgendwas anfangen. Das funktioniert nicht. Ganz klar. Ja, aber dann wäre ja Fee so die einzige Lösung. Jetzt ist halt nur noch die Frage, muss er halt
Fee
auch.
wird dieses Jahr aber nicht gehen. Also diese Saison geht Fee definitiv nicht mehr. Würde ich wetten.
Meinst du, der hat die Schnauze voll?
Erstens mal hat er die Schnauze voll, weil, also er hat ja selber irgendwie schon mal gesagt, er muss jetzt echt noch mal irgendwie in sich gehen, ob er noch mal in Deutschland Trainer wird und so weiter und so fort. Dann, wie gesagt, das darf man nicht unterschätzen, der kriegt jetzt noch gutes Geld bis zum Ende der Saison. Wenn der jetzt einen neuen Vertrag annimmt, muss er seinen auflösen, dann kriegt er irgendwie das Ding nicht mehr bezahlt. Dann ist es so, naja, die Eintracht ist ja jetzt auch nicht so sexy, dass ein Fee da jetzt gerade so Bock drauf hat. Also sprich, Budget ist nichts da. Die Mannschaft ist in einem absoluten Abwärtsstrudel. Du kannst eigentlich erstmal nur verlieren, weil die Erwartung, die jeder hat, ist, du behältst die Mannschaft irgendwie drin. Der Trend geht im Moment definitiv in eine andere Richtung. Also von daher, schwierig.
Also wir suchen einen Trainer, der.
Also, was ich auch absolut zum Kotzen fände, wäre, was wir ja auch gar nicht auf der Agenda hatten, aber der war auch letztens bei irgendwie Liga Total irgendwas, Thomas Doll, so nach dem Motto, ich habe mich ausgeruht, ich stehe jetzt zur Verfügung. Das wäre ja auch so ein Horrorszenario, wo ich sagen würde, oh Gott, bloß nicht Doll, da mache ich es wirklich selbst, ja.
Der hat auch mit dem Helmer zusammen diese auf Sport 1 oder was, diese Liga Total Spieltagsanalyse da
Spieltagsanalyse,
gemacht.
ja.
Mit dem
Kann
Hemd, was
sein,
zwei
ja.
Nummern zu klein war. Da habt ihr jetzt beide nicht drauf geachtet, ich merk's schon. Nee, also das wäre so die schlechteste Variante, die mir da jetzt einfallen könnte. Dann doch lieber, was weiß ich, Jesus.
Also ich find die Eintracht gar nicht so unsexy, gerade für jemanden wie der Fee, der das letzte Jahr beim HSV das totale Chaos durchlebt hat. Die Eintracht ist gut organisiert, der weiß mit dem Bruchhagen genau, auf was er sich einlässt und auf was nicht. Also wenn du gerade aus so einem Chaosladen rauskommst, bist du vielleicht auch ganz dankbar, wenn du als nächstes einen Job hast, der ein bisschen Konstanz aufweist. Und ich sag mal, das ist halt was die Eintracht bieten kann. Klar, er wird sich auch darauf einstellen müssen, dass er mit uns nächstes Jahr nicht Champions League spielt. Aber dann ist natürlich auch wieder die Frage, was will er überhaupt machen? Also, wenn er wirklich die Ambitionen hat, dann sind die guten Posten jetzt, glaube ich, alle vergeben. Heynckes geht zu Bayern. Ja gut, er könnte Bayer Leverkusen übernehmen.
Dann eher das, würde ich sagen, oder? Aus seiner
Klingt jetzt
Sicht.
erstmal wahrscheinlicher, ja. Wobei du ja dann auch noch einen Magath hast, der jetzt dann arbeitslos ist, und du hast noch einen Van Gaal, der arbeitslos wird.
Ja, aber Van Gaal wird nicht irgendwie, also keine Ahnung, dem
Nee,
ist
nicht
nach
für uns, für
Bayern.
Leverkusen meine ich
Nein, nein,
jetzt.
ich meine ja deswegen, der wird aber auch nicht zu Leverkusen gehen. Also
Nee.
sprich, der wird irgendwie zu Chelsea oder was nicht was gehen.
Ja, denke ich auch. Also der wird auf keinen Fall in Deutschland bleiben, weil der hat in Deutschland bei, ich sag mal, dem prestigeträchtigsten Verein trainiert, hat in den Augen mancher versagt. Und da er jetzt auch nicht derjenige ist, der seinen Stolz einfach mal so abschütteln kann, also der kann in Deutschland zu keinem anderen Verein mehr gehen. Also der ist auf jeden Fall weg von der
Hätte
Bundesliga-Bildfläche.
als Holländer eigentlich so oder so nicht gekonnt, aber das ist ein anderes Thema.
Was eigentlich mit Otto Rehagel?
Wo war der denn jetzt im Gespräch? Habe ich doch
Der
neulich
war bei
auch gehört. Bei
Schalke.
Schalke, ne?
Ja.
Ja, aber der ist doch auch schon gefühlte 100.
Nee,
Der ist
definitiv
doch
nicht für die Eintracht.
sein Jahrgang, oder? Die haben
Ja,
doch zusammen
nein.
gespielt.
Ja, der schult am Ende irgendwie den Russen und den Franz noch jeweils zum Libero um. Lass mal.
1938 in Essen geboren. Ein
Und guck mal,
Vorkriegskind.
garantiert hier B-Jugend zusammen mit Udo Lattek.
Das wäre dann aber interessant, dann im Sascha-Doppelpass sonntags, wenn die sich da treffen.
Wobei, der könnte halt ganz gut mit unseren Griechen, ne?
Ja, das
Ja.
stimmt. Die hat er ja irgendwie alle vorher rasiert, oder? Wo wir wieder beim Thema
Womit
wären.
wir wieder bei dem Thema wären. Wunderbar.
Aber mal anderes Thema. Was ist denn mit hier unserem geliebten Wurst-Harry? Inwieweit
Was
ist
war
denn
als
sein Stuhl
Trainer?
in Gefahr? Nee, ich meine, was ist denn, wenn wir jetzt gegen St. Pauli verlieren? Und ich meine, der sträubt sich ja eigentlich immer ganz gerne gegen Trainerentlassungen. Stell dir mal vor, Situation, wir verlieren gegen Pauli, er schmeißt uns Skibbe nicht direkt am nächsten Tag raus. War es das dann für ihn?
Nee, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Also
Also.
kommt drauf an, aus welchem Grund er das dann tut. Wenn er eine plausible Geschichte dahinter hat, mit der er belegen kann, dass seine Strategie, die er da fährt, die richtige ist, dann nicht. Wenn er es nicht vernünftig verargumentieren kann, dann könnte es zumindest etwas wackeliger für ihn werden. Aber direkt fliegen wird er deswegen auch nicht.
Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn als Trainer Heiko Herrlich?
Ja, es ist halt alles nichts nach vorne.
Frank Leicht?
Frank Leicht?
Frank Leicht hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mal mit Marvin drüber
Hattet ihr
diskutiert, ne?
schon? Ja.
Ja. Also es sind mit Sicherheit alles Optionen, ne? Aber ich hätte halt gern jemanden, auf den ich meine gesamten Hoffnungen projizieren kann, dass es bergauf geht. Und das ist halt leider kein U23-Trainer.
Ja, dann sage ich an der Stelle doch ganz klar, Stefan Effenberg. Kompetenz gepaart mit irgendwie Stil, und dann wäre endlich mal wieder Glamour auf den Business Seats, wenn seine Olle im Stadion ist. Hä?
Genau, und dann nehmen wir gleich noch einen Olli Kahn als Torwarttrainer dazu.
Ach, als Torwart. Über den Twitter kam gerade noch der Vorschlag Thomas Oral rein.
Wo ist, steckt der eigentlich gerade?
Versuche ich auch gerade rauszukriegen. Traineramt, Regionalligisten, RB Leipzig.
Was? Red Bull Leipzig oder was?
Ja, also ich nehme an, dass die Red Bull Leipzig heißen. War vorher beim
Tja.
FSV.
Ja.
Wollen wir jetzt schon über einen Zweitligatrainer nachdenken?
Stimmt.
Lass uns doch erstmal jetzt St. Pauli abwarten.
Okay.
Gut. Dann zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Geschichte oder ein kleiner Hinweis die Woche. Wenn wir gerade eben schon bei Olli Kahn waren, da gibt es ja noch so einen anderen älteren Herrn, der mal im Tor stand. Seines Namens nach Jens Lehmann. Der darf jetzt für, was waren es, 6 Spiele oder irgendwas, bei Arsenal London nochmal zwischen den Pfosten stehen, weil sich da der Torwart, glaube ich, verletzt hat oder wie war das? Und dann hat man ihn wohl darum gebeten, da doch bis zum Saisonende nochmal so ein bisschen auszuhelfen und darf jetzt da mit seinen 41 Jahren nochmal hin. Stellen die dem dann da ein Zivi nebers Tor, der ihm dann da hochhilft, wenn er sich hingeworfen hat, oder wie läuft das?
Ja, das läuft wie in Stuttgart. Hier die kleinen Balljungen hinter der Bande halten ihm die Pinkelflasche fest.
Okay.
Also, ey, was ein Himmelfahrtskommando. Also, wie verzweifelt kann ich denn sein?
Vor allen Dingen frage ich mich auch, wie gestaltet sich das jetzt praktisch? Also der Typ ist jetzt irgendwie seit fast einem Jahr aus dem Training raus. Ja, er wird hier hin und wieder noch irgendwie mal, weiß ich, eine halbe Stunde joggen gehen. Wie wird der jetzt fit? Also was macht ein Arsenal jetzt, wenn tatsächlich, wer ist jetzt im Tor? Almunia, auch ein Spanier übrigens, wenn der sich jetzt auch irgendwie verletzt und tatsächlich Lehmann ran muss. Also irgendwie sehr seltsam.
Wenn die sich den Neuer oder irgendwas kaufen, wenn sie Geld haben.
Ja, also
Oder ein Bröll.
irgendwie
Bröll
eine
hat doch noch
ganz
keinen Job.
seltsame. Doch, doch, doch.
Doch, der
Hat
hat.
er?
Ja, der ist in der Türkei. Ei, hört ihr denn unseren eigenen Podcast nicht? Das hat doch der Marvin letzte Woche schon erzählt.
Weißt, dass ich dem Marvin nie zuhöre.
Marvin, der meint das nicht so, wirklich.
Ich fand es nur sehr, sehr lustig, dass er dann da gerade einen wie Lehmann, der ja wirklich schon seit längerem raus ist und auch zum Schluss hin nicht so, also aus meiner Sicht zumindest nicht so die ultimativ beste Leistung gezeigt hat, dass sie sich den dann da wiederholen und dann da zwischen die Pfosten stellen. Denn ich verstehe auch nicht so ganz, warum er das jetzt macht. Ob er jetzt wirklich so dringend die Kohle braucht oder ob es einfach nur zum Spaß an der Freude ist, ist mir auch so ein bisschen rätselhaft, aber.
Ich glaube, zweiteres. Nur da ist wirklich der Punkt, Jungens, die sollten einfach mal hingehen und mal wie sagt man, in Würde altern. Einfach mal sich zurückziehen, mal die Fresse halten und nicht irgendwie jeden Scheiß mitmachen. Und das ist einfach irgendwie, ich finde es einfach schwachsinnig.
Ja, aber auf der anderen Seite können wir doch froh sein, wenn der sich da jetzt auf der Insel nochmal ins Tor stellt. Das ist doch besser, als wenn er dann bei, was weiß ich, ARD, ZDF oder sonst irgendwas als Fußballfachexperte uns dann jedes Mal im Sportstudio oder irgendwas dann da begrüßt. Also das will ich doch auch nicht.
Ja, so gesehen hast recht. Braucht nicht irgendwie Arsenal auch noch fürs Mittelfeld so einen Sechser, Matthias Sammer? Ich glaube, der steht da zur Verfügung,
Der wäre sicherlich auch verfügbar, ja. Kannst denen
oder?
ja mal eine E-Mail schreiben und das vorschlagen.
Apropos verfügbar und frei und so weiter, ne? Also Markus Broll ist nicht in der Türkei, sondern bei Athen.
Ja, dann wären wir, glaube ich, für die Woche auch durch. Wir
Nee, ich
freuen
würde gern noch
uns.
mal, ganz
Ja?
kurz, ich würde gern noch mal die Cenk Tosun,
Gedächtnisrunde.
richtig, und zwar wollte ich nur zum Besten geben, auch er hat wieder am letzten Spieltag ein Tor für seinen Verein geschossen, läuft damit in der Liga 6 Spiele, 6 Tore, 2 im Pokal bei 2 Spielen, also eine Quote von 8 von 8. Einfach nur so mal für den Abend noch mit auf den Weg an alle Hörer.
Du übernimmst jetzt hier die Rolle von Marvin und jammerst über Spieler, die weggehen und dann woanders wie Granate einschlagen.
Ja,
Nee, der
das
Marvin
bleibt der
jammert ja
Marvin
über jeden Spieler,
Gedächtnis.
der weggeht.
Und ihr jammert mir jetzt ganz schön mit den armen Marvin, ja? Gute Besserung, Marvin.
Genau.
Guck dir das an, wirklich, ja?
Hör dir
Unfassbar.
das an. Wir haben kein Bild hier.
Apropos Hören, Lesen und so weiter, vielleicht nochmal so ein kleiner Hinweis für die, die es noch nicht getan haben diese Woche. Offener Brief vom EFC Schwarze Bembel an den Vorstand, Trainer und die Mannschaft. Findet man verlinkt auf eigentlich allen Fußballblogs soweit. Also beim Kit Klabbergast ist es, beim Blog
Block
G.de.
G war es drin, ja. Ich pack's bei uns dann auch noch rein. Liest sich sehr gut. Ist länglich, ist aber gut geschrieben. Viel Wahrheit drin. Sollte man sich mal durchgelesen haben.
Ja, auf jeden Fall. Also Nagelkopf und so, ne?
Ja. Jo, sind wir dann jetzt durch?
Sie.
Wunderbar. Dann freuen wir uns wie immer auf ein diesmal hoffentlich schönes Fußballwochenende, auf viele Tore gegen St. Pauli, die nicht die anderen schießen, sondern wir. Auf schöne 3 in Klammern 6 Punkte, darauf, dass die anderen für uns spielen und nicht gegen uns und ja, melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise dann wieder. Macht's gut!